Con Spirito, der Podcast des Hauses der Musik Innsbruck. Mein Name ist Wolfgang Laubichler. Heute zu Gast der Schlagwerker, Komponist und Dirigent Johannes Fischer. Johannes, du bist ein international erfolgreicher Schlagzeuger, aber auch Komponist und in letzter Zeit immer mehr auch als Dirigent tätig. Dein Repertoire umfasst Werke vieler namhafter Komponisten des 20. und 21. Jahrhunderts. Daneben beschäftigst du dich auch mit Improvisation, elektronischen sowie neu erfundenen Instrumenten. Als Schlagzeuger und Komponist hast du zahlreiche Auszeichnungen und Stipendien erhalten, darunter den ersten Preis beim ARD-Musikwettbewerb in München. Seit 2009 bist du Professor für Schlagzeug an der Musikhochschule Lübeck. Wenn du dir diese drei Tätigkeitsfelder vor Augen führst, als was siehst du dich primär? Als Schlagzeuger, Komponist oder Dirigent?
Das ist natürlich eine gute Frage. Ich beantworte sie ganz einfach. Ich fühle mich als Musiker. Also für mich gehört das alles zusammen eigentlich zu meiner Vorstellung von Musiker sein, Musiker leben, Musik machen. Denn ich fand das immer schon irritierend, dass das oft so getrennt wird in Interpret und Tonschöpfer und Lehrer und diese unterschiedlichen Betätigungsfelder, die ja doch alle sich irgendwie um das Gleiche drehen und sich auch gegenseitig beeinflussen. Und ich glaube, ich würde nicht so Schlagzeug spielen, wie ich es tue, wenn ich nicht komponieren würde und würde auch nicht so komponieren, wenn ich nicht unterrichten würde zum Beispiel. Also ich glaube, die Sachen beeinflussen sich alle auf unterschiedlichen Ebenen. Ist auch nicht immer einfach, weil sich auch alle verschiedenen Tätigkeitsfelder immer das Wasser abgraben, was den Zeitfaktor angeht natürlich. Also wenn man anfängt zu komponieren, hat man irgendwie einmal eine Idee formuliert und schon sind 6 Stunden vorbei. Also da ist der Faktor Zeit manchmal eher das Problem, wie wenn man so gleichzeitig mit 4, 5, 6 Kochtöpfen arbeitet und irgendwie alles auf dem richtigen Gar- und Siedepunkt halten muss. Aber ich glaube, das ist wirklich die Kombination der unterschiedlichen Arbeits- oder Spielfelder sind, die den Reiz für mich ausmachen.
Kommen wir aber zuerst doch zum Schlagwerk. Viele Menschen haben keine Vorstellung, wie vielseitig dieses Fach ist. Es gibt ja mehr als nur das Drumset. Wie kommt man als junger Mensch zum Schlagwerk?
Das hat bei mir auch ganz bilderbuchmäßig, fast klischeemäßig angefangen. Ich kenne viele, viele Kolleginnen und Kollegen, die genau die gleichen Sachen erzählen. Ich weiß wirklich nicht mehr den originären Impuls, warum ich das machen wollte. Ich war relativ jung, irgendwie 6, 7. Und habe zu meinen Eltern damals gesagt, ich will Schlagzeug spielen, aber das weiß ich nicht mehr, was der Auslöser dafür war. Ich wusste aber, dass ich irgendwie ganz stur war und das unbedingt machen wollte und habe dann ganz typisch eigentlich auch für das Alter mir Persil, Waschkartons und Töpfe und Pfannen aus der Küche meiner Mutter irgendwie mitgenommen in mein Kinderzimmer und habe angefangen, irgendwelche Klangtürme und Installationen da aufzubauen und habe also so getrommelt. Und hab das dann, ja, so mit 10 wirklich, dachte meine Mutter, gut, das war vielleicht noch nur eine Phase, dass dann jetzt will er vielleicht Fußballer werden oder sonst irgendwas. Und wollte das dann aber immer noch machen. Und durfte dann an der Musikschule, hatte das Glück, von Anfang an eigentlich sehr gute Lehrer zu haben, eine Lehrerin für Schlagzeug und einen Klavierlehrer, auch der noch sehr jung und innovativ und irgendwie ganz begeistert war. Und so ging das dann los, relativ schnell verhältnismäßig professionell zu werden. Früh. Also ich wusste dann irgendwie ganz früh mit 13 oder 14 wusste ich, ach Mensch, das will ich machen. Das soll mein Lebensinhalt werden. Obwohl ich gar nicht wusste, was das auch als Schlagzeuger bedeutet. Also ich habe natürlich dann am Anfang vor allen Dingen Drumset gespielt, ich habe in Bands gespielt, von Punk bis Jazz war irgendwie alles dabei. Und dann ist die Liebe sehr lange beim Jazz hängen geblieben und bin dann über Umwege eigentlich, also habe auch so die klassische Musik eigentlich von hinten angefangen zu lernen, also über den Jazz und dann auch vor allen Dingen über die zeitgenössische Musik und habe ich eigentlich rückwärts durchgearbeitet bis so Bach und Orlando di Lasso und so weiter. Also genau andersrum eigentlich.
Muss man sich als Schlagwerker auf bestimmte Instrumente spezialisieren, etwa auf die Mallet-Instrumente, oder muss man einfach die ganze Bandbreite beherrschen?
Ich finde, man sollte die ganze Bandbreite beherrschen, denn das macht auch die Qualität des Spielens aus, wenn man wirklich ein großes Klangrepertoire, ein großes instrumentales Repertoire hat, mit unseren Instrumenten umzugehen. Letzten Endes haben wir ja kein Instrument, wir haben einfach unendlich viele Instrumente und jeder Gegenstand, den wir in die Hand nehmen, kann zum Instrument werden. Auch wenn er das vorher vielleicht nicht war. Also insofern sind die Möglichkeiten natürlich unerschöpflich. Wir haben Hände und wir haben Füße und Ohren und Herz und Hirn. Und das sind, glaube ich, so die wichtigsten Instrumente, die wir einsetzen sollten. Allerdings gibt es natürlich schon auch spezielle Entwicklungen, wie das Jazz-Vibraphon zum Beispiel. Oder natürlich, wenn ich als Pauker oder Paukerin im Orchester spielen möchte. Das sind dann Sachen, wo man sich auch im Studium vielleicht dann wirklich mal drauf spezialisiert. Aber auch da finde ich, sind auch die Kolleginnen und Kollegen, die neben der Pauke dann eben auch noch alles andere spielen, meistens auch super spannend.
Gibt es für dich dennoch ein bevorzugtes Instrument?
Nicht unbedingt ein bevorzugtes Instrument, sondern ein bevorzugtes Material. Also ich mag Holz und Metall. Holz und Metall sind Materialien, mit denen ich wahnsinnig gerne arbeite und Naturfälle, also Haut. Haut, Holz und Metall. Und da gibt es natürlich ganz viele Instrumente, die bei uns dafür in Frage kommen. Gleichzeitig ist es eigentlich so, in meinem eigenen Repertoire, den größten Anteil der Stücke haben die Kompositionen, die eigentlich die Kombination verschiedener Instrumente in den Vordergrund stellt. Also unsere Setup-Stücke, sagt man. Das Drumset ist natürlich auch schon ein Setup eigentlich. Das ist auch schon eine Kombination von verschiedenen Trommeln und Becken, das eigentlich mal entwickelt wurde als eine Art Taschenorchester in der Vaudeville-Zeit in Paris, als die Bühnen einfach zu klein waren, die Orchestergräben und man auch nicht so viele Musiker engagieren wollte, hat man gesagt, komm, Pauke, große Trommel, Becken, kleine Trommel, das machen wir alles zusammen zu einem Set und spielt ein Mensch. So wurde das eigentlich entwickelt. Also ganz viele Entwicklungen in unserer instrumentalen Herkunft sind zum Teil auch aus ganz praktischen Erfahrungen und Nöten auch entstanden.
Wie kamst du dann zum Komponieren und Dirigieren?
Das Komponieren habe ich auch sehr früh gemacht, beziehungsweise das hatte sich eigentlich aus dem Improvisieren entwickelt. Das habe ich auch als kleines Kind eigentlich am Klavier angefangen, immer mal einfach zu improvisieren, frei zu spielen, zu machen und hatte dann eben da einen sehr kreativen Klavierlehrer, der das immer auch unterstützt hat. Also ich durfte dann bei den Klaviervorspielen das war immer der Deal. Ich spiele dann die Sachen, die er möchte und dafür darf ich aber immer eigene Sachen machen. Ob nun aufgeschrieben oder nicht, spielte eigentlich keine Rolle. Also ich habe das eigentlich erstmal ohne Aufschreiben gemacht. Und habe dann aber früh angefangen, auch für Bands und so weiter Arrangements zu schreiben, Songs rauszuhören, eigene Jazz-Arrangements zu machen. Und dann so mit 17 oder 18 sagte meine damalige Gymnasiallehrerin, bei der ich so Musikleistungskurs hatte, Mensch, hier ist ein Kompositionswettbewerb. Das geht um moderne Musik für Musikschüler oder Kinder, die an der Musikschule Unterricht haben. In Hamburg, mach doch da mal mit. Und das war dann tatsächlich mein erstes Stück, was ich überhaupt dann, sagen wir mal, was man so als klassische Kammermusik bezeichnen kann. Klarinette, Schlagzeug, Klavier. Und das hat da prompt irgendwie einen Preis gemacht. Also ich bin da auch sehr, sehr naiv und unbedarft eigentlich da reingerutscht und habe dann aber an der Musikhochschule immer Kompositionsunterricht auch gehabt, das nie studiert, aber immer verschiedene Lehrer gehabt, also nie offiziell studiert, immer verschiedene Lehrer und Mentoren gehabt, die mich da beraten haben, die meine Sachen angeguckt haben, die das kritisiert haben, hinterfragt haben und habe dann das meiste wirklich im Kompositorischen mir autodidaktisch beigebracht. Was ja auch ganz gut geht. Einfach Musik hören, Partituren lesen, mit Leuten sprechen.
Wie würdest du deine komponierte Musik beschreiben und was war deine letzte Komposition?
Erster Teil der Frage ist echt schwer. Man muss es anhören. Ich kann es gar nicht beschreiben. Also ich kann beschreiben, was ich tue oder was ich denke dabei oder fühle. Aber so die Klanglichkeit zu beschreiben ist ganz schwer, weil jedes Stück auch wieder so eine ganz eigene Welt abbildet. Also erstens auf Grundlage der Besetzung und vielleicht auch der Art des Auftrages oder die Idee, die das Ensemble dahinter hat, so ein Stück zu beauftragen. Und das geht bei mir von Musik, die eigentlich eher Klanginstallation ist, auch manchmal mit freien Längen und bis zu ganz, ganz klar durchstrukturierten, auf den Millimeter genau geschriebenen Partituren. Und das letzte Projekt, was ich jetzt verwirklicht hatte, bildet eigentlich diese Ambivalenz auch total gut ab. Das war ein Auftrag des Kussquartetts, ein Stück für Slam Poet, Streichquartett und Schlagzeug. Und fand ich eine super spannende Aufgabe, auch diese Welten zu verbinden. Nun ist natürlich ein Slam Poet, das ist ja auch ein Freigeist, und in dem Fall der Bas Böttcher aus Berlin, der das machte, ein brillanter Freigeist, den man auch jetzt nicht einfach in so eine Partitur einsperren kann. Und habe lange überlegt, wie ich das machen kann, und habe dann eigentlich eine modulare Musik entwickelt mit 5 Solostimmen, die alle gleichzeitig laufen und die zusammen funktionieren, aber unabhängig voneinander gespielt werden. Man hört sie nur zusammen. Und dann eine ganz andere Textebene über Duft, über eine kollagierte Textarbeit, die Werbejingles und so Duftexpertisen aus der Parfümwerbung fast nonsensmäßig durcheinander wirbelt und dadurch aber einen neuen Kontext ergibt. Und auf der Grundlage hat dann der Slam-Poet einen ganz wunderbaren Text eigentlich entwickelt. Und ich habe natürlich auch noch ein bisschen mitgespielt am Schlagzeug. Das sind Arbeiten, die mich als Komponist total interessieren. Also das war erstmal so eine Aufgabe, wo ich dachte, Mensch, keine Ahnung, wie ich das lösen soll. Ich muss irgendwas Neues entwickeln. Also ich kann nicht das machen, was ich immer mache, wo ich weiß, dass es funktioniert, sondern ich muss mich darauf einlassen, was zu entwickeln, was ich noch gar nicht kenne. Und daraus auch eine Musik zu entwickeln, die ich so noch nicht gehört habe. Und das finde ich eigentlich das Spannendste. Also das hat mich bei Ligeti zum Beispiel immer so fasziniert, dass er sich irgendwie, der hat natürlich so auch klar so Werkserien so ein bisschen, aber hat sich irgendwie auch alle 5 Jahre gefühlt selbst neu erfunden wieder. Dann kommt wieder ein Stück und man hört es, das kann nie und nimmer Ligeti sein. Und das finde ich toll. Also so, dass man da auch sich selber immer wieder zwingt, immer wieder irgendwie ein neues Territorium zu erforschen. Mal auch mit Misserfolgen und mit Sachen, die dann schiefgehen. Das gehört, glaube ich, total dazu. Es würde mich nicht interessieren, dann einen Stil, den ich irgendwie etabliert habe, mit dem ich das Gefühl habe, super, der funktioniert, dann da meinen Lebensabend zu verbringen.
Die Beschäftigung mit Improvisation steht aber für dich auf der gleichen Ebene wie die Komposition. Das bringt uns zu Metropolis. Dabei handelt es sich ja hauptsächlich um improvisierte Musik. Kannst du uns erklären, wie der Prozess bis zur Live-Aufführung funktioniert?
Ja, in der Tat, das ist im Prinzip alles improvisiert. Und die Partitur, die wir haben zum Spielen, ist natürlich der Film. Also der Film mit den Rhythmen, mit den Schnitten, mit der Dramaturgie, mit der Narration und mit den Längen der einzelnen Abschnitte sozusagen. Das gibt uns natürlich schon eine sehr klare Form vor. Und meistens machen wir das so, dass wir für uns erstmal die Filme stumm angucken. Ich kenne auch von allen Filmen, die wir bisher gemacht haben, habe ich noch nie die Originalmusik gehört. Also ich kenne die wirklich nur richtig als Stummfilme. Und das ist nochmal was ganz anderes, wenn man sich auch so einen Film wie Metropolis, der ja durchaus auch eine amtliche Länge hat, komplett ohne Klang anguckt. Weil man wirklich nur die Bilder auf sich wirken lässt, ganz frei und ganz wie noch auf dem weißen Blatt Papier so. Und dann machen wir uns Notizen zu Sachen, die uns auffallen. Entweder im Bild oder dann, oh hier, starker Gesichtsausdruck oder lauter. Das ist ein lautes Bild. Ein Bild kann ja auch schon laut sein oder leise. Oder es strahlt eine Kraft aus. Oder hier ist vielleicht ein Durchhänger auch in der Dramaturgie. Und solche Sachen schreiben wir uns auf. Und ich schreibe mir zum Beispiel auf, hier Glocke, hier irgendwie Metallklänge vielleicht, hier Maschinenklänge. Also ich mache mir schon, bevor ich überhaupt in mein Instrumentenlager gehe, mache ich mir schon so eine Art, wie beim Kochen auch, so eine Zutatenliste, wo ich denke, Mensch, für das Bild, für die Szene, für den Moment, ich glaube, so und so, die Instrumente würden vielleicht gut funktionieren. Und daraus entwickle ich dann einen Aufbau. Und Nicolas guckt natürlich am Klavier auch so ein bisschen, welcher Stil, welches Genre kann denn auch funktionieren. Also jetzt natürlich Metropolis kommt aus den 20er Jahren, da gibt es natürlich auch ganz interessantes und ambivalentes Genre zwischen Salon und Konzertsaal und Ballsaal, so dass man da und Oper auch, was man da verwenden kann. Und da ist Nicolas auch wie so eine lebende Jukebox, also auch im Probenprozess. Ich sage dann manchmal, Mensch, Nicolas, ich spiele, guck mal hier, vielleicht hier aus Strauss, mach mal hier da am Ende, wenn die Köpfungsszene kommt mit dem Kontrabass-Flageolett, kannst du nicht mal da und dann den Schleiertanz und so, Moment mal. Und dann fängt er an, am Klavier das zu spielen, so ohne Noten, einfach alles aus dem Kopf natürlich. Oder dann, hier können wir vielleicht Schumann gebrauchen, so ungefähr. Und dann muss das gar nicht original Schumann sein, aber es klingt dann nach Schumann. So. Oder es klingt nach Bach. Und auch, also wir spielen schon auch mit diesen, so ganz eklektisch mit den unterschiedlichen Vorbildern und Stilen und großen Meistern und nutzen sie dann aber wie so ein Steinbruch. als Arbeitsmaterial, um daraus eine eigene Musik zu entwickeln. Also wir spielen dann tagelang mit dem Film und sammeln ungeheuer viel Material und Klang. Und das sedimentiert sich dann so nach einer Weile und das meiste benutzen wir dann gar nicht mehr, sondern wir benutzen nur die Sachen, wo wir das Gefühl haben, Mensch, auch in der Dramaturgie und in der Unterstützung der Szene funktioniert das am besten. Und das heißt, wir haben dann eigentlich so eine Best-of-Auswahl getroffen für uns, wo wir wissen, da haben wir so einen gewissen Fahrplan, dass wir wissen, für welchen Teil wir welche Art Musik machen oder auch welche Art der Dichte von Musik oder auch keine Musik, auf die wir uns verlassen können und können dann aber am Abend entwickeln wir das dann immer trotzdem aus dem Moment. Also wir haben wie bei so einer Wanderung, man hat dann schon so Zielpunkte, so Stationen, wie so Rastplätze und kann aber die Route bis dahin immer ein bisschen anders gehen. Wir sind aber beide uns total sicher, dass wir auf jeden Fall ankommen, so wenn wir die Strecke kennen. So kann man sich das vielleicht vorstellen. Das heißt, wir lassen uns auch dann jeden Abend da neu überraschen und auch so wie wir es dann in Innsbruck machen, werden wir es nie wieder tun hinterher. Also es ist nie gleich.
Welches Instrumentarium verwendet ihr dabei?
Also Nikolas hat natürlich einen Flügel, hat zusätzlich noch ein kleines Toy-Piano und auch ein paar Effektgeräte, die wir mit dem Flügel verbinden. Also dass er da so ein bisschen Flanger und ein bisschen Delay, dass der Flügel auch nicht mehr immer ganz nach Konzertinstrument klingt. Ich habe als eigentlich, also das Herz meines Aufbaus ist eigentlich eine große Bronzeplatte, die aber auch im Schaumstoff liegt, mit einem Kontaktmikrofon abgenommen, die auch an verschiedene Effektgeräte angeschlossen ist, mit der ich ganz lange rhythmische Drone-Sounds machen kann. Ich habe eine E-Gitarre, die ich als Schlaginstrument verwende, dann verschiedene Trommeln, eine Kalimba, das ist dieses Daumenklavier aus Westafrika zum Beispiel, die aber auch dann über ein Effektgerät angeschlossen ist, Glockenklänge, alles darf ich natürlich auch nicht verraten. Aber das heißt, dass alle diese Instrumente werden so auf eine Art einbezogen. Erstmal, dass sie sich auch im Verhältnis zum Klavier mischen und dass sie so eine Klangwelt kreieren, dass man gar nicht immer genau weiß, wo kommt eigentlich jetzt was her. Also, was ist jetzt E-Gitarre, was ist Kalimba, was ist diese Metallplatte und so. Und gleichzeitig dann auch wirklich Rhythmusinstrumente wie Trommel und Bassdrum und so weiter. Denn es gibt schon so einige Stellen im Film, wo wir wirklich, also wir benutzen zwar Musik, die wirklich schon über 100 Jahre alt ist, aber wir benutzen auch Elemente wie Drum and Bass und Sachen, die wir mehr so aus der Clubkultur kennen, die einfach wirklich im Jetzt und Hier stattfinden. Und gerade diese Freiheit in der Kombination von Dingen macht das Filmmusikkreieren auch so total spannend und das ist so lustvoll, weil man natürlich auch keine ästhetischen Schranken hat. Wir dürfen irgendwie alles benutzen, was dem Film aus unserer Sicht gut tut.
Du hast ihn schon erwähnt, dein Partner in Innsbruck ist Nikolaus Remmer. Kannst du ihn uns kurz vorstellen und auch sagen, wie ihr euch als Duo gefunden habt?
Ja, Nikolas ist ein ganz fantastischer Pianist, der viel mehr ist als ein Pianist. Er ist wirklich ein universeller Musiker in allen Stilen, bewandert und beflissen von der frühen Renaissance-Musik weg. Er hat auch Orgel gelernt und ist wirklich ein toller Tastenmensch, der weit übers Klavier hinaus alles bedienen kann, was irgendwie Tasten hat. Das gefällt mir sehr gut, dass er diesen universellen Ansatz hat. Da ist er auch so wahnsinnig viel Musik im Kopf und im Ohr hat. Also sein Ohr ist völlig unbestechlich und ganz, ganz toll ausgebildet. Und so ist das Zusammenspiel mit ihm eigentlich immer wahnsinnig einfach. Wir haben uns kennengelernt über eigentlich ganz unbedarfte Umstände, an denen wir zunächst gar nicht selber beteiligt waren. Wir waren beide Preisträger vom Deutschen Musikwettbewerb. Das war 2006 und 2007. Und als Folge des Wettbewerbs werden immer Preisträger zusammengewürfelt, die dann als Kammermusikensemble ein, zwei Saisons lang in Deutschland durch die Lande tingeln und Konzerte spielen. Und ich wurde also mit einem Posaunisten und einer Pianistin zusammengewürfelt, die als Trio dann spielen sollten. Es gibt für die Besetzung kaum Repertoire. Den Posaunisten kannte ich schon sehr lange und die Pianistin sagte panisch gleich, nee, das kann ich mir irgendwie gar nicht vorstellen. Und Frederik, der Posaunist, sagte dann, ja, ich kenne noch einen Studienkollegen, den Nikolas Rimmer, der ist ein toller Pianist, das könnte ich mir eigentlich sehr gut vorstellen. Und weil Nikolas eben auch Preisträger war von dem Wettbewerb, sagte der Deutsche mit super, den kennen wir sowieso, das probieren wir aus, machen wir. Nikolas sagte spontan zu, obwohl er gar nicht wusste, auf was er sich da einließ. Und so sind wir seit 12 Jahren eigentlich ein festes Trio und haben uns gemeinsam musikalisch wirklich viel beeinflusst und gemeinsam entwickelt und haben sehr viel gespielt und sind mittlerweile wirklich künstlerisch und freundschaftlich sehr, sehr eng zusammengewachsen. Und aus dieser Trioarbeit heraus entstand dann kriegte Nikolas dann irgendwann mal eine Anfrage, eine Filmmusik zu machen. Er hatte das auch schon mal alleine gemacht und dachte dann, Mensch, ich frage mal Johannes, ob er nicht Lust hat. Er wusste, dass ich das auch schon mal gemacht hatte, aber auch mit anderen Besetzungen. Komm, ich frage mal, ob er Lust hat. Und dann hat sich das so, also das hat so großen Spaß gemacht, dass wir gesagt haben, Mensch, wir müssen das unbedingt beibehalten, wir müssen das unbedingt mehr und weiter machen. Und im Moment nehmen wir uns so eigentlich jedes Jahr einen Film vor, den wir dann entwickeln und so das Repertoire erweitern. Sind da mittlerweile auch beim Blockenhaus-Festival haben wir die letzten Jahre immer wieder einen Film gemacht. Und ja, also sind jetzt eigentlich immer schon für das nächste Jahr immer dann auf der Suche, okay, welches Genre nehmen wir uns denn jetzt vor? Wir gehen immer so genremäßig vor. Kriminalfilm, Science Fiction, irgendwie Vampir und so. Genau. Gibt es viel Auswahl.
Und warum dann Metropolis und was ist für dich das Besondere an diesem Film?
Metropolis ist ein totaler Wurf. Also das ist ein Film, der zwar ungefähr 100 Jahre alt ist, aber so eine Präsenz hat im Bild und in der Narration, dass er eigentlich überhaupt, er wirkt gar nicht so sehr aus der Zeit gefallen. Also er greift Elemente und auch Techniken der Kameraführung, der Fotografie, der Bildperspektive schon damals auf, die bis heute noch letztendlich gültig sind für Filmemacher. Der wirft, hat so einen riesigen Schatten vorausgeworfen seiner Zeit, dem dann ganz viele spätere Filme gefolgt sind. Und eigentlich sind hinterher Zuhörerinnen und Zuhörer und Schauer sind eigentlich die den Film nicht kennen, insbesondere perplex darüber, wie modern dieser Film ist. Wenn man das vergleichen mit Filmen von Murnau, wo man manchmal schon das Gefühl hat, ah, der hat so ein bisschen Staub angesetzt. Das hat dann ein viel nostalgischeres Flair. So, man geht dann wirklich zurück in der Zeit. Und bei Metropolis habe ich immer das Gefühl, der bleibt irgendwie total aktuell. Es gibt natürlich bestimmte Elemente und auch dann in den Texteinblendungen, die kommen, merkt man natürlich schon, okay, das ist eine andere Sprache, ist eine andere Zeit. Aber von der filmischen Umsetzung, von der Action sozusagen, also diese Szenen sind unglaublich aktuell und modern.
Metropolis ist wirklich eine Ikone der Filmgeschichte. Ich freue mich schon auf die Aufführung und eure musikalische Umsetzung. Vielen Dank für das Gespräch und bis bald in Innsbruck.
Wir freuen uns sehr. Wir freuen uns auf Innsbruck. Bis bald.